Haha, ich freue mich voll. Ich habe heute den Tobi Rau zu Gast. Das ist der Geschäftsführer von Viva Con Aqua. Wir haben über Führung gesprochen, wie man so ein gemeinnütziges Unternehmen führt und ach, Hützmütz, alles Mögliche. Und Tobi hat ganz tolle Sachen erzählt. Am besten anhören. Herzlich willkommen beim Natural Leadership Podcast, der Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungskraft zu werden, die du sein willst. Du bekommst innovative Ideen, praktische Tipps, jede Menge Impulse und neueste Informationen aus der Hirnforschung für deinen beruflichen Erfolg und deinen persönlichen Entwicklungsprozess. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute freue ich mich noch viel mehr, denn ich habe zu Gast Tobias Rau. Tobias ist geschäftsführender Vorstand bei Viva Con Aqua. 2004 vom St. Pauli-Fußballer Benjamin Adrion gegründet, ist Viva Con Aqua ein gemeinnütziger Verein, der sich für sauberes Trinkwasser für alle engagiert. Und bei für alle meinen wir auch für alle. Also im Prinzip ist das Motto Wasser für alle, alle für Wasser. Das Besondere ist nicht nur, dass der Verein auf St. Pauli entstanden ist und dort beheimatet ist, sondern das Viva Con Aqua Team hat auch immer richtig gute Aktionen am Start, um Geld für seine Projekte zu sammeln. Festivals, da werden Pfandbecher eingesammelt, dann gibt's Vorträge an Schulen und der letzte heiße Scheiß ist eine Kooperation mit Goldeimer. Das finde ich auch ganz super und der Lasse Kremmer, der wird demnächst auch bei mir im Interview sein. So, jetzt habe ich eben kurz vor Weihnachten den Geschäftsführer von Viva Con Aqua im Podcast. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, Tobias, für den Podcast, denn du bist sicherlich richtig durchgetaktet. Herzlich willkommen zum Natural Leadership Talk.
Hallo, ja, ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen was über Viva Con Aqua erzählt. Magst du auch mal ein bisschen über euch erzählen und natürlich auch über dich und wie du bei Viva Con Aqua überhaupt gelandet bist?
Ja, genau. Also vielleicht hake ich tatsächlich an der einen oder anderen Stelle von der Anmoderation ein. Mhm. Du sagst, Viva Con Aqua ein gemeinnütziger Verein. Das ist natürlich absolut richtig. Wir verstehen uns aber eher als ein Netzwerk, ein internationales Netzwerk aus Menschen und Organisationen, die sich eben dafür einsetzen, weltweit den Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Anlagen zu ermöglichen. Wir haben das Urschiff, die Urmutter sozusagen, den Deutschen Verein mit Gründung in Hamburg. Aber mittlerweile gibt es auch eingetragene Vereine in Österreich und in der Schweiz und in den Niederlanden. Viva Con Aqua hat das von dir eben genannte Social Business am Start mit Goldeimer. Wir verkaufen ja das Flaschenwasser auch als Social Business. Also es ist eine Mischung aus Social Businessen und gemeinnützigen Organisationen. Und alles, was wir tun, alle Kreativität, alle kreativen Aktivitäten, alle Millontor Galleries, alle Spenden sind eben darauf ausgerichtet, Trinkwasserprojekte weltweit zu finanzieren und eben auch Sanitärprojekte.
Mhm. Und wie bist du bei Viva Con Aqua gelandet?
Also tatsächlich kenne ich Benny schon aus unserer Jugend. Wir sind in der Nähe von Stuttgart gemeinsam aufgewachsen. Und Benny ist dann irgendwann mal Richtung Braunschweig zum Fußballspielen gegangen und dann beim FC St. Pauli gelandet. Und der Stein ging ja damals los, oder der Stein kam ins Rollen, als der FC St. Pauli auf Kuba im Trainingslager war. Und ja, also Benny rief mich dann gleich an und meinte, da ist was im Busch. Ich hatte sowieso geplant, auch aus Süddeutschland in den Norden zu ziehen. Und war eben dann einfach auch von Anfang an dabei in der Gründungszeit. Wir hatten ja schon 2005 die ersten Aktivitäten, ohne ein eingetragener Verein zu sein. Und dann kam es einfach im Oktober 2006 zur Gründung. Und also ich bin letztendlich durch eine freundschaftliche Verbindung zu Benny dazugestoßen. Und es war eine Handvoll Freunde, die das damals eben gegründet hat.
Mhm, mhm. Ich höre da so ein Stück weit raus, dass ihr gesagt habt, so, ja, alles klar, die Idee ist da und dann fangen wir gleich mal an und der Rest ergibt sich dann schon von alleine. War das so einfach?
Ja, also so einfach weiß ich nicht genau, aber es war ziemlich genau so. Also wir hatten ja schon seit längerem die Idee irgendwie, das, was uns Spaß macht, mit was Freudvollem, Sinnstiftendem zu verbinden. Und ja, da kam eben diese Möglichkeit dann um die Ecke. Und natürlich hatten wir am Anfang von Tuten Blasen keine Ahnung und haben einfach mal losgelegt. Also wir haben einfach versucht, maximal viele Leute für Viva con Agua zu begeistern und Spaß und Freude zu vermitteln, beziehungsweise auch Spaß und Freude selber dabei zu haben. Und so kam dann eins zum anderen und auch der Zulauf aus dem Kontext vom FC St. Pauli oder der gesamte Stadtteil hat dann sein Nötiges dazu beigetragen und wir waren ziemlich begeistert, dass das so erfolgreich und so gut verlaufen ist. Also wir haben dann innerhalb von einem Jahr das erste Projekt, 153 Trinkwasserspender auf Kuba, innerhalb von einem Jahr dieses Geld zusammengesammelt. Ich glaube, es waren damals 40 oder 50.000 Euro. Und dann stellte sich eben die Frage, soll es das jetzt gewesen sein, eintagsfliegenmäßig, oder machen wir weiter? Und haben uns dann entschieden, weiterzumachen. Und ja, das war natürlich zur damaligen Zeit nicht absehbar, wo das hingehen kann. Und ich denke, wir sind auch jetzt noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Aber letztendlich, die DNA war eigentlich von Anfang an dieselbe, die gleiche, wie sie jetzt auch noch ist. Viva con Agua versteht sich als Plattform, als Netzwerk, um Leute zu sozialem Engagement zu motivieren und eben durch kreative, freudvolle Aktivitäten Gelder zu sammeln.
Mhm. Warum hat Benny ausgerechnet dich angerufen? Ich meine, der wird ja noch ein paar mehr Kumpels gehabt haben, aber warum hat er ausgerechnet dich für dieses Projekt angerufen? Was konntest du? Warum hat er gesagt, so, ah, Mensch, den kann ich dazu gebrauchen?
Naja, er hat nicht nur mich angerufen, er hat noch ein paar andere Leute angerufen.
Okay.
Der hat es einfach in den Freundeskreis gestreut, sowohl in Hamburg als eben auch in Süddeutschland, was meine konkrete Verbindung zu, ich sag mal, solch gearteten Projekten war. Ich hatte mein Zivi in Nicaragua gemacht und dort mit Ex-Straßen- und Waisenkinder gearbeitet, war da gerade kurz zurückgekommen. Mhm. Die Verbindung zum Fußball sicherlich, aber in allererster Linie natürlich die freundschaftliche Verbindung, weil wenn man Dinge auf die Beine stellt, dann macht es natürlich am meisten Spaß mit Leuten, die man gut leiden kann, mit Leuten, denen man vertraut, bei Leuten, wo man weiß, da tickt Herz und Verstand einigermaßen ähnlich. Und ja, also ich denke, das war gar keine großartige strategische Überlegung, sondern Benny hat es einfach mit seinen Freunden geteilt und auch einige sind dann gleich mit aufgesprungen.
Mhm. Glaubst du, dass es einfacher ist, wenn man ja freundschaftlich verbunden ist und dann was zusammen aufzieht, als wenn man, ja, sag ich mal, das einfach in so einem Business-Kontext macht?
Es kommt ein bisschen drauf an, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Also ich persönlich finde es viel besser, mit Freunden zu machen, weil man mit Freunden, also zur damaligen Zeit, wir haben sowieso sehr viel Zeit miteinander verbracht und dann letztendlich diese Zeit sinnvoll zu nutzen. Natürlich ist es auch eine große Herausforderung, dann das Geschäftliche und das Private nicht zu sehr zu vermischen. Das hat bei uns tatsächlich dann nicht geklappt. Wir haben Privates und Berufliches sehr stark vermischt oder zumindest phasenweise war das so. Mhm. Da muss man aber sehr stark einfach im Austausch und der Kommunikation bleiben, über Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse eben einfach intensiv sprechen, damit da keine komischen Vibes aufkommen. Und es ist letztendlich schon einfach auch eine Arbeit in der Beziehung und an sich persönlich. Also das ist letztendlich ja bei jeder Beziehung so, ob die jetzt Mann-Frau-Beziehung ist oder freundschaftliche Beziehung oder in einem Team. Da, wenn man sehr viel Zeit miteinander verbringt, wenn man dann eben auch Berufliches und Freundschaftliches irgendwie sich dann überschneidet, dann ist es einfach ja sehr wichtig, da in einem intensiven Austausch zu sein und zu bleiben.
Wie ist ist das bei euch, wenn du sagst, auch im Team muss man sich immer stark austauschen? Wie ist das bei euch? Funktioniert das immer so reibungslos oder wie macht ihr das, dass ihr euch vernünftig austauscht und jeder da sich gut informiert fühlt und auch immer gut aufgehoben fühlt?
Ja, also ich würde tatsächlich noch mal einen Schritt weiter gehen. Wir, das Team, das tagtäglich zusammenarbeitet, sind ja so um die 20 Leute. Aber wie wir von Agua ist natürlich viel, viel größer. Wir haben im deutschsprachigen Raum, also Österreich, Deutschland und der Schweiz, in über 50 Städten ehrenamtliche Vertretungen. Es gibt hunderte oder gar tausende von Leuten, die sich ehrenamtlich für Viva con Agua engagieren. Und wir sind einigermaßen dezentrales Netzwerk. Und das funktioniert nur über Kultur. Also wir haben über Jahre unsere kulturellen Grundannahmen herausgeschält, an denen weiter gefeilt und nehmen da häufig auch den Eisberg als Modell. Mhm. Das Wichtigste sind eben die tiefen Wellen, die Kultur, die in der Tiefe liegt, noch wichtiger als Prozesse. Darüber liegen die Beziehungen und das, was man letztendlich sieht, das gesprochene Wort, die Mimik, Gestik, die Artefakte, das ist letztendlich nur ein kleiner Teil. Das heißt, bei uns im hauptamtlichen Team, aber letztendlich auch im gesamten Viva con Agua Kosmos, versuchen wir eigentlich unser Miteinander sehr stark kulturell driven aufzustellen.
Mhm. Kultur in der Tiefe, was bedeutet das für dich? Also ne, es gibt ja viele, die jetzt hier auch zuhören, die sind Führungskräfte oder wollen mal Führungskräfte werden, die haben alle von dem Eisenberg-Modell schon mehr oder weniger was gehört. Was bedeutet für dich Kultur in der Tiefe?
Naja, also letztendlich, egal welche Herausforderungen auf einen zukommen, wenn man kulturelle Grundannahmen teilt und das die Basis ist, gibt es viel einfacher oder eigentlich immer einen Weg, mit den Dingen umzugehen. Also ich kann ja jetzt letztendlich nur von Viva con Agua sprechen und da sind die kulturellen Grundannahmen sind eben Verbindung, Entwicklung, Potenzial und Freude. Und dahinter stecken natürlich viele Dinge, beispielsweise in der Grundannahme Verbindung oder Community, dass wir an Synergien glauben und dass wir eher das Miteinander als die Konkurrenz befeuern. Bei der Entwicklung, also sich selber und andere weiterzuentwickeln, also die Bereitschaft, sich zu entwickeln, Optimierung, Verbesserung, auch da stecken auch Dinge drin wie: Man muss es nicht perfekt am Reißbrett ausgearbeitet haben, um erstmal zu starten, sondern gute Vorbereitung und dann starten und dann ist es auch in Ordnung, Fehler zu machen. Also Fehlerkultur ist ein sehr wichtiges Schlagwort. Also das ist eine eher komplexere Sache, auch wenn sie einigermaßen einfach daherzukommen scheint, die natürlich auch nicht in 3-4 Sätzen erklärt ist. Das ist ein langer Prozess, wo auch alle Mitarbeiter oder Leute, die an Viva con Agua herantreten und wenn sie dann intensiv zusammenarbeiten, diesen Prozess einmal durchlaufen sollten. Und selbst Leute wie wir, die Gründungsleute, die sich seit über 10 Jahren damit beschäftigen, auch wir lernen da tagtäglich dazu und tauchen tiefer ein und das ist letztendlich sehr stark auch mit einer persönlichen Entwicklung verbunden.
Ich greife das Stichwort von diesen 10.000 ehrenamtlichen Supportern nochmal auf. Was machen die so? Was machen die? Wie unterstützen die euch? Und vor allem mal abgesehen von diesem Eisberg, wie organisiert ihr das in der tagtäglichen Arbeit?
Naja, also auch da vielleicht ein bisschen weiter ausgeholt, so geschichtlich. Von Anfang an sind Leute an uns herangetreten, haben gesagt, so hey, Viva con Agua, tolle Sache, möchte ich gerne mitmachen. Und wir natürlich gleich hier, finden wir super, mach mit, hier hast du Flyer und Infomaterial und so, leg mal los. Am Ende des Tages machen die ehrenamtlichen Crews das Gleiche, was wir als hauptamtliches Büro in Hamburg machen. Wir veranstalten Events, sensibilisieren auf die Trinkwasser-Thematik. motivieren Leute zu sozialem Engagement und sammeln Spenden. Und da sind der Kreativität natürlich keine Grenzen gesetzt. Also von Party, Konzert, Kunstausstellung, Kirschkern-Weißspuck-Turnier oder irgendwelchen Sport-Events. Letztendlich sagen wir auch, helfen soll Spaß machen. Und das, was den Leuten liegt und Spaß macht, machen sie gerne. Konkret sind wir so aufgestellt, dass jede Crew aus 4 Ansprechpartnern besteht. Ein Ansprechpartner für den Bereich Community, also Team und Netzwerk. Ein Ansprechpartner für den Bereich Aktionen. Ein Ansprechpartner für den Bereich Bildung. Und ein Ansprechpartner für den Bereich Finanzen. Das sind so, die werden jedes Jahr in der Stadt gewählt. Mhm. Jede Crew kann darüber hinaus, also entweder einer dieser 4 Funktionsträger oder eine andere Person aus der Crew als Crew-Vertreter wählen, und diese Person ist dann auch für die Amtszeit von einem Jahr stimmberechtigtes Mitglied auf unserer Mitgliederversammlung. Wir haben regelmäßige Newsletter natürlich, wir haben regelmäßige regionale Camps, nennen wir das, wo wir eben gemeinsam Workshops machen. Wir haben ein Netzwerktreffen global, wo sehr, sehr viele von diesen ehrenamtlichen Vertretern zusammenkommen. Also das sind dann so um die 700 Leute, wo wir über ein Wochenende eben Workshops zu allen möglichen Themen machen. Also zum Thema Viva con Agua, zum Thema Wasserprojekte, zum Thema soziales Engagement, zum Thema Teamführung, zum Thema, wie protokolliere ich ein Treffen, auch Themen out of the box, die mit Viva con Agua oder der Entwicklungszusammenarbeit im ersten Moment gar nichts zu tun haben. So versuchen wir eben über gezielte Anlässe Face-to-Face-Kontakte zu halten, weil man kann natürlich sehr viel über Skype-Konferenzen, Adobe-Konferenzen, Newsletter und solche virtuellen Welt-Online-Angebote regeln. Das ist auch wichtig, um da regelmäßig in Kontakt zu sein. Das machen wir auch. Also es gibt auch quartalsweise oder anlassbezogen dann große Online-Konferenzen, aber natürlich ersetzt nicht den persönlichen Kontakt, so dass eben wir an ganz gezielten, zu ganz gezielten Anlässen die Leute treffen. Und natürlich, was auch sehr viele von den Crews oder den ehrenamtlichen Leuten machen, ist die Pfandbecher sammeln auf den Festivals, mhm, bei der Millertor Gallery unterstützen. Und so gibt es auch unterjährig immer mal wieder sehr häufig Anlässe, wo man sich auch face-to-face begegnen kann.
Mhm. Warum ist für dich oder für euch dieses sich face-to-face begegnen so wichtig?
Ja, das hat sicherlich auch mit der Grundannahme Verbindung zu tun. Also das ist ja letztendlich keine Rocket Science, oder erzähle ich ja auch jetzt nichts Außergewöhnliches, dass wenn man ja in einer gesunden Beziehung stehen möchte, dass man einfach zusammen Zeit verbringen muss und gemeinsame Anlässe schaffen. Und natürlich ist auch Telefonieren oder Skypen irgendwie gemeinsam Zeit zu verbringen. Aber natürlich nicht das Gleiche, als sich 100% face-to-face zu begegnen, zu erleben und eben auch vor allem Erlebnisse zusammen zu teilen. Weil klar, telefonieren wir beide jetzt zum Beispiel und teilen irgendwie das Erlebnis des Telefonats. Wenn wir aber zusammen spazieren gehen würden oder auf einer Party wären oder zusammen Sport machen, dann wäre das auf jeden Fall ein intensiverer Austausch.
Mhm, mhm. Klar, ich frage natürlich deshalb nach, weil der Trend ja gerade sehr in diese Digitalisierungsecke hineingeht, die Leute immer mehr E-Mails schreiben und eben auch nicht mal mehr zum Telefonhörer greifen. Und mir ist das Thema natürlich auch sehr wichtig, deswegen frage ich da nochmal nach. Und ich freue mich total, dass du das gerade erzählt hast, muss ich das nicht machen.
Ja, also tatsächlich ist es ja auch so, dass, also wir sind natürlich auch dabei, Viva con Agua zu digitalisieren. Da kommt man nicht dran vorbei. Das hat auch sehr, sehr viele Vorteile. Mhm. Nur, keine Ahnung, jetzt dein Lachen habe ich nicht gesehen. Deine Körpersprache, wie du agierst, wie, mhm, du in dem Moment drauf bist. Es bleibt einfach sehr viel auf der Strecke, wenn man sich nur eine E-Mail schreibt. Und auch, ich habe neulich mal einen Artikel gelesen, auch von irgendwelchen so Superspezialisten, die auch weltweit ihre Konzerne lenken, die sagen, über diese Adobe- und Skype-Konferenzen, vor allem wenn die Kamera nicht eingeschaltet ist, ist doch das gerade wenn man auch aus einem anderen, kulturellen Kontext kommt, dass die Chance oder das Risiko für Missverständnisse sehr, sehr hoch. Weil man doch, wenn man sich face-to-face sieht und ein Gespräch hat, da spürt man dann doch eher, wenn irgendwas nicht passt, weil irgendwie der Gegenüber irgendwie komisch geguckt hat. Und man kann viel schneller und direkter und ad hoc korrigieren und da reingehen. Ich glaube, die Mischung macht, also sowohl telefonieren und online und E-Mail, man kann sich ja nun mal nicht jeden Tag mit der ganzen Welt treffen, aber Anlässe zu schaffen, um sich wirklich face-to-face auszutauschen, ist für uns auf jeden Fall essentiell.
Ja, sehr schön, gefällt mir sehr, sehr gut. Wie ist denn das, ich habe vorhin schon rausgehört, dass Teams gegenseitig, also dass die immer bestimmte Vertreter wählen. Was hältst du denn von diesen neueren Führungsphilosophien der Stunde wie Scrum oder Agile, also oder agiles Führen? Habt ihr da Erfahrung mit oder habt ihr das einfach alles so aus dem Bauch heraus so entwickelt?
Also, ja, wir haben es eigentlich aus dem Bauch heraus entwickelt, wobei wir natürlich auch Unterstützung hatten. Wir haben natürlich auch einen Coach oder Coaches bekommen und auf Workshops teilgenommen und uns selber dann auch da weitergebildet. Aber letztendlich schon auch einfach selber ausprobiert. So, das ist natürlich, glaube ich, das Wichtigste, was für einen Stil denn Viva con Agua haben will oder braucht, was auch die handelnden Personen sich wünschen oder was ihnen liegt. Von daher war das schon auch so ein bisschen so ein Learning by Doing und wir halten das bei Viva con Agua eigentlich so ein bisschen wie eine Fußballmannschaft. Also Hauptsache die Positionen sind besetzt. Es muss immer einen Trainer geben und es muss immer jemand geben, der führt oder ein Projektleiter. Aber in verschiedenen Projekten können verschiedene Teammitglieder unterschiedliche Rollen einnehmen. Also natürlich gibt es bei uns gewisse Hierarchien und natürlich gibt es auch gewisse Unterschiede so in der Verantwortlichkeit. Aber letztendlich versuchen wir, wo es geht, doch die Hierarchien flach zu halten und letztendlich auch in dem Bewusstsein zu sein, dass jedes Teammitglied einfach essentiell ist und dass wir als Gemeinschaft mehr sind als die Summe seiner Teile. Und wie gesagt, der Projektleiter oder Führungsmensch im Projekt Y kann auch eine supportende oder eine ganz andere Rolle in einem anderen Projekt einnehmen. Das ist schon ein wichtiger Grundsatz bei uns, bei Team- und Projektorientierung. Zum Beispiel handhaben wir das auch seit vielen Jahren als die Arbeitszeit, Vertrauensarbeitszeit. Prinzipiell es ist egal, wann und von wo du deine Arbeit verrichtest. Es kommt natürlich ein bisschen auf die Jobdescription an. Es kann nicht jeder zur gleichen Zeit unterwegs sein oder Home oder World Office machen. Aber im Rahmen der Jobdescription und der Aufgaben ist es prinzipiell den Leuten freigestellt, wann und von wo sie ihre Arbeit. Wir haben dienstags unseren Teamstag. Und wenn jemand nicht in Urlaub ist oder krank, ist das verpflichtend. Also gerade durch diese dynamische Angelegenheit, dass viele im Homeoffice sind oder unterwegs, sagen wir brauchen aber Rituale und geben uns Anlässe, wo wir auf jeden Fall zusammen sind. Das ist mindestens diese einmal in der Woche, wo das gesamte Team zusammenkommt, wo wir über unsere Projekte sprechen, wo Updates gegeben werden. Das ist ein Anlass. Wir haben einmal im Jahr eine Organisationsentwicklungswoche, wo wir uns für eine Woche einschließen, auch rausgehen aus Hamburg, irgendwo in die Natur, in den Landhaus und dort das nächste Jahr zum Beispiel planen. Wir haben auch unterjährige Rituale, wo wir einfach sagen, okay, es ist total wichtig, zusammenzukommen. Und also umso freier man die Arbeitswelt gestaltet, desto mehr muss man auf Selbstverantwortung und Vertrauen setzen. Und umso wichtiger sind Rituale oder Anker, damit das Team nicht komplett zerfleddert. Weil wenn man jetzt sagt, okay, alle Homeoffice, alle Worldoffice und die Leute sehen sich nicht mehr oder die Kommunikation oder gar die Verbindung bricht ab, dann ist das natürlich negativ und dann leiden auch die Projekte und das Teamgefüge drunter. Und was bei uns natürlich auch schönerweise so ist, das Team Ja, also ich als Führungskraft kann dem Team vertrauen, dass wenn jemand auch sagt, er ist im Homeoffice, dass die Person halt ihre Arbeit auch macht. Und wenn sie mal einen Nachmittag frei braucht oder mit ihrem oder das Kind abholen muss, dann ist es auch völlig in Ordnung, weil ich dann weiß, okay, die Person kann es selber einschätzen und holt es dann entweder abends oder am nächsten Tag ein, nach, oder es war jetzt einfach nicht so wichtig. Das setzt ein gewisses Maß an Vertrauen voraus. Und man kann Vertrauen nicht erzwingen, sondern das entsteht, indem man viel miteinander spricht und indem man Dinge verabredet und sich daran auch hält.
Mm-hmm. Ja, jetzt wollte ich gerade nachfragen, wie Vertrauen entsteht. Okay, die Frage ist jetzt raus, hast du schon beantwortet. Glaubst du, dass so Non-Profit-Organisationen wie ihr, dass ihr es leichter habt als normale Unternehmen, so in puncto Selbstmotivation, Eigenverantwortung? Oder ist das einfach eine romantische Vorstellung, die man von außen hat von so Non-Profit-Organisationen?
Also ich glaube tatsächlich, dass Non-Profit-Organisationen das nicht unbedingt einfacher haben. Also es gibt auch total viele kommerziell ausgerichtete Unternehmen, die einen ähnlichen Ansatz fahren wie wir, irgendwelche Start-ups oder sonst was. Und es gibt auch sehr viele alteingesessene NGOs oder auch junge NGOs, die sehr traditionell damit verfahren. Also ich glaube, dass mit der Rechtsform, ob GmbH, GmbH, e.V., Stiftung oder AG, damit hat es nichts zu tun, sondern ich glaube eher, das hat was mit der Philosophie und der Kultur, die im Unternehmen herrscht, zu tun.
Mhm. Ja, da bin ich auch ganz bei dir. Was für eine Rolle spielt denn Erfolg, auf welcher Ebene auch immer, in einer Non-Profit-Organisation?
Großer natürlich. Also ich meine, wir sind ein Team oder Leute, die sich natürlich auch Ziele setzen, die wir natürlich auch erreichen wollen, und wir freuen uns über Erfolge und wollen Ziele natürlich auch erreichen und Erfolge feiern. Der Unterschied vielleicht zu einer AG ist, also bei einer AG oder bei einem kommerziell ausgerichteten Unternehmen geht es ja meistens darum, irgendwelchen Besitzern, Aktionären oder sonst wem nochmal höhere Dividende oder sonst was zu bescheren. Bei uns geht Erfolg natürlich darin, maximal vielen Leuten den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen, Leute zu motivieren, bei Viva con Agua mitzumachen und gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. Das sind unsere Erfolgsindikatoren. Solche Sachen wollen wir natürlich erreichen. Und selbstverständlich spielt bei uns auch Geld eine Rolle, weil um diese Dinge umsetzen zu können, brauchen wir Geld. Und deswegen freuen wir uns auch über Spenden oder sind auf Spenden auch angewiesen oder entwickeln neue Social Business, damit Kohle in die Kassen gespült wird. Also es gibt schon auch für uns einen gewissen Erfolg, ich will nicht sagen Druck, aber doch mindestens Wunsch und ein Bestreben, da erfolgreich zu sein. Und natürlich ist der vermeintliche Energieoutput Euro nur ein Bewertungskriterium. Also wenn wir sagen, wir gehen mit vielen Leuten in eine starke Experience oder eine starke Relationship, dann sind es auch Faktoren, die Erfolg bemessen können. Also es ist nicht immer nur der harte Euro, aber definitiv auch.
Mhm. Ihr habt ja auch so, also ihr verkauft ja, ihr habt ja auch die Wasser GmbH, ne? Also so die, wo ihr das Viva con Agua Wasser laut und leise verkauft. Das ist ja im Prinzip ein ganz normales Business, was am Ende des Tages sich rechnen muss. Da muss unten was bei rauskommen und das wiederum investiert ihr dann in eure Projekte. Ist das richtig?
Also das Geschäftsmodell ist folgendermaßen, also 2010 haben wir ja das Viva con Agua Wasser auf den Markt gebracht und dazu eine ganz normale Wasser GmbH gegründet. 60% dieser Wasser GmbH gehören Viva con Agua und 40% einer Investoren KG. Das waren Freunde und Bekannte von Viva con Agua aus dem Viva con Agua Umfeld, die das nötige Kleingeld hatten, eben das Ding auf den Markt zu bringen, weil Vivo con Agua weder in der Lage noch willens war, dieses finanzielle Risiko zu stemmen. Also wir konnten diesen Invest nicht gehen und wir wollten ihn auch nicht, weil wir natürlich auch keine Spendengelder dafür verwenden wollten oder auch nicht durften, weil es hätte auch schief gehen können. Das heißt, da haben sich fünf Parteien gefunden, die haben eben das Startkapital da reingelegt und diese GmbH gegründet und wie wir das mit denen vorher besprochen haben, dann 60% an Vivo con Agua verschenkt, damit über die Ausschüttung maximal viel in die Projekte fließen kann und damit dieses Wirtschaftsunternehmen, was es ja eigentlich ist, auch aus der Gemeinnützigkeit heraus geführt wird. Und die Wasser GmbH, die vertreibt eben diese Flaschen, die macht Gewinn, die schüttet aus und damit finanzieren wir unsere Wasserprojekte. Und neben dem Euro ist natürlich zum Beispiel auch diese Wasserflasche sowas wie ein nasser Flyer, wenn du so willst, weil ganz viele Leute auch über diese Flasche mit Vivo con Agua in Kontakt kommen und erst im zweiten Blick dann auch verstehen, ah, da steckt eigentlich ein gemeinnütziger Verein dahinter, der macht weltweit Wasserprojekte. Also das ist natürlich auch ein Kommunikator. Und diese KG-Leute zum Beispiel, die sind so unterwegs, dass sie auch mit ihren 40% keine Gewinne machen wollen, sondern das, was sie reingelegt haben, haben sie wieder raus. Und mit dem Geld, was da jetzt reinkommt, werden weitere Social Businesses finanziert, wie zum Beispiel Goldeimer. Goldeimer hat genau das gleiche System, 40% gehören den Investoren und 60% Vivo con Agua. Wir bieten Komposttoiletten auf Festivals an, verkaufen Klopapier. Das ist letztendlich so ein bisschen der Sanitation- und Hygienearm von Vivo con Agua, weil in der Praxis in den Projekten vor Ort sind das immer Wash-Projekte, Water, Sanitation und Hygiene. Das ist immer so ein, es geht immer Hand in Hand gemeinschaftlich.
Du sagtest, also die Wasserflaschen sind ja auch sowas wie ein nasser Flyer, fand ich einen ganz coolen Ausdruck. Könnt ihr das bemessen oder könnt ihr beziffern, wie erfolgreich diese ja praktisch Marketing-Idee ja letztendlich für euch war?
Naja, also wir wissen natürlich, wie viele Flaschen wir verkauft haben und wir wissen deswegen natürlich, wie viel von diesen Einzelflyern, wenn wir da bei dem Wording bleiben wollen, ausgegangen sind. Ganz konkret lässt sich das natürlich nicht bemessen, welche Auswirkungen das auf das einzelne Individuum hat, weil es jetzt irgendwie mit Vivo con Agua in Kontakt gekommen ist. Aber letztendlich, abgesehen von dem Geld, was die GmbH ausschüttet, ist natürlich die Reichweite und die Bekanntheit von Vivo con Agua, seit es das Wasser gibt, doch stark gestiegen. Selbst wenn es das Wasser nicht gegeben hätte, wäre es wahrscheinlich hoffentlich auch gestiegen, weil wir natürlich nicht nur das Wasser machen, sondern viele, viele andere Sachen auch. Aber das trägt natürlich schon ganz stark dazu bei, Vivo con Agua bekannt zu machen. Ist aber auch eine Herausforderung, weil viele Leute Vivo con Agua als Wassermarke verstehen und im ersten oder auch manchmal im zweiten und dritten Moment gar nicht schnallen, dass das eine gemeinnützige Nummer ist, die eben Wasserprojekte unterstützt, sondern sagen, okay, Vivo con Agua ist halt einfach eine tolle, coole Wassermarke aus Hamburg. Das heißt, da muss man manchmal auch gegensteuern, dass da die Wahrnehmung auch korrigiert wird an der einen oder anderen Stelle.
Ja, oder halt einfach weitergeführt wird, ne? Also weil eine tolle, coole Wassermarke seid ihr ja und ne, so und dann das auch noch weiter, das weiter transportieren, was noch also dahinter steckt.
Wir sind eigentlich keine Wassermarke. Wir sind letztendlich ein Netzwerk von Menschen und Organisationen, wie ich eingangs gesagt habe, die versuchen mit Freude, Kreativität, Sinnstiften die Welt zu verbessern. Ja. Das ist mal ganz pathetisch und platt
ausgedrückt. Ja, hast du recht, hätte ich besser ausdrücken können, gebe ich zu.
Und unser Merchandise-Produkt Flaschenwasser ist ein
Ja. Ja, genau, so ist das. Vor welchen Herausforderungen stehst du als Führungskraft immer wieder in deiner Organisation? Und wie gehst du damit um?
Also, Kannst du das ein bisschen konkreter benennen? Also was für Arten von
Herausforderungen? Ja, da, ja, also in puncto Führung, was dich persönlich herausfordert, wenn du als Führungspersönlichkeit gefordert bist, also wo es darum geht, Leuten zu sagen, pass mal auf, da geht's lang, oder vielleicht auch mal zu sagen, nee, Freunde, so machen wir das jetzt mal nicht.
Ja, also ich meine, ja, natürlich, das kommt vor. Ich bin aber mit einem sehr harmonischen Team gesegnet und hat auch eine große Selbstkorrektur inne. Also ich bin auch viel unterwegs und ich finde das schön, dass ich auch immer oder sehr häufig über Dinge, die, sag mal, zwischen den Zeilen liegen oder Dynamiken, dass ich die mitbekomme, dass die Leute mir das erzählen oder mir das rückmelden, weil das ist zum Beispiel für Führungskräfte oder insgesamt für ein Teamlead natürlich negativ oder schlecht, wenn da Dinge unter der Oberfläche wabern und du dann nicht mehr das mitbekommst. Wenn du es mitbekommst, dann kann man auch handeln. Was für uns so Herausforderungen sind, also Fairness, ich habe ja vorher gesagt, so Arbeitszeit von überall, gibt aber natürlich noch den Aspekt Bezahlung, gibt natürlich noch den Aspekt Selbstmotivation, gibt noch den Aspekt Projektreise, also die Wasserprojekte, Waschprojekte vor Ort sich anzuschauen, gibt den Aspekt Arbeitszeitreduzierung, gibt den Aspekt einfach sich auszudrücken, also sprich eher kreativ zu arbeiten oder eher administrativ, und da eine gesunde Balance zu haben innerhalb des Teams, dass die Leute, dass jeder Einzelne zufrieden ist mit dem, was er hat oder mit dem, was er tut, und gleichzeitig sich auch als wichtigen Bestandteil der Crew oder des Teams zu fühlen. Das ist nicht immer einfach, aber wie gesagt, wir sind da mit einem sehr kommunikativ starken und harmonischen Team gesegnet, und auch unabhängig von mir passieren viele Dinge bilateral, wo, wenn zum Beispiel ein Konflikt auftaucht, dass der dann auch tatsächlich häufig ganz ohne mein Zutun gelöst wird. Manchmal muss man sich ja dann aber halt schon auch an den Tisch setzen und eher deutlicher die Impulse äußern. Da bin ich aber sehr froh, dass wir eben auf unsere kulturellen Grundannahmen zurückgreifen können und ich mir das nicht aus dem Haaren oder aus den Fingern saugen muss, sondern dass wir da einfach eine starke Basis haben und auch eine klare gemeinsame Zielsetzung. Also quasi, wenn jetzt zwei Meinungen sind über eine Herangehensweise, dann kann man immer sagen, okay, was ist unsere Basis, unsere kulturelle Grundannahme und was ist eigentlich unser Ziel, unsere Vision, alle für Wasser, Wasser für alle, und dann kann man auch unterschiedliche Standpunkte häufig doch gut zusammenbringen.
Also ihr seid schon sehr stark auch mit euren Werten und mit eurem Wertesystem, und das hilft euch praktisch dann auch in eurem Alltag.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Was macht denn für dich so insgesamt eine gute Führungspersönlichkeit aus? Was wäre das für dich? Jemand, der, also ne, mein Thema ist ja Natural Leadership, also so eine starke Führungspersönlichkeit. Was wäre das für dich?
Also die Person ist für mich auf jeden Fall authentisch. Mhm. Die Person erlaubt sich und anderen auch Fehlern. Die Person kann auch zuhören und hält eher seltener Monologe. Die Person ist klar, weiß, was sie will oder was das Unternehmen will oder braucht. Sie ist in der Lage und gewillt, sich persönlich weiterzuentwickeln. Hat natürlich gewisse Vorbildfunktionen und vielleicht gar nicht so sehr im Fachlichen, sondern fast noch eher im, ich weiß gar nicht, wie heißt es, Menschlichen oder im Führungsding, also quasi, ja, so vielleicht.
Ja, also klingt gut. Du hast gesagt, muss zuhören können und hält weniger Monologe. kannst du, da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Wieso denn zuhören? Ich denke, Führungskräfte wissen, wo es lang geht und sagen den anderen, wo sie hin sollen.
Ist richtig, aber ja nicht immer. Und vor allem, um zu wissen, wo der Gegenüber steht, in welche Richtung ich die Impulse geben muss oder wo ich hinführen muss, muss ich ja erstmal herausfinden, wo die Person steht. Und dazu muss man zuhören.
Ach, sehr gut. Ja, war ein bisschen provokativ gefragt. Das war aber genau auch die Antwort, auf die ich hinaus wollte. Ha, Glück gehabt. Brauche nicht rausschneiden. Sehr gut. Wie siehst du die Zukunft von Führung im Allgemeinen? Also jetzt, wenn wir uns mal so die Wirtschaftssituation so angucken und wo geht die Reise hin? Was glaubst du? Was müssen Führungspersönlichkeiten, worauf müssen die sich einstellen in Zukunft?
Schwierige Frage. Leider kann ich die Zukunft nicht voraussehen. Und gerade im Jahr 2018, wo wir jetzt stehen, mit einer großen Koalition, die wackelt, mit einem Trump, mit einem Rechtsruck in allen möglichen Ecken dieser Welt, mit einer möglichen Rezession, noch geht die Wirtschaft ja ordentlich nach vorne. Also man ist es mit unseren Umweltthematiken, ich kann das nicht vorhersehen. Also die Welt ist sehr, sehr schnelllebig und wo wir heute stehen, hätte vor 5 Jahren vermutlich keiner so voraussagen können, dass Trump der Präsident ist, dass Großbritannien die EU verlässt, dass die AfD in allen 16 Bundestagen, Landtagen vertreten ist. Also das kann in 5 Jahren wieder ganz anders aussehen, das ist schwierig zu sagen. Aber ich glaube, insgesamt hilft es letztendlich jeder Person, die Verantwortung trägt, so ein bisschen in das, was ich auch eben gemeint habe, eben aufmerksam sich umzuschauen und nicht nur nach außen, sondern auch vor allem nach innen. Also am Ende des Tages, gerade wenn man vorausgeht, einen Weg, den noch niemand gegangen ist, und so visionär unterwegs ist, da kann man ja eigentlich nur auf seine Intuition vertrauen. Und dazu muss man einigermaßen bei sich selber sein und trotzdem offen, fähig und willens, das Feedback von außen aufzunehmen. So eine Balance. Otto Scharmer, diese U-Theory, ist ja da so ein bisschen nicht die ganze Zeit downloaden aus der Vergangenheit, sondern führen aus der Zukunft, also nicht das entstehen zu lassen, was noch nicht da ist und nicht nur einfach das von der Vergangenheit immer zu kopieren oder im Zweifel auch, wenn es gut läuft, sogar besser zu machen, aber eben nicht downloading, sondern eben Projektion in die Zukunft. Und letztendlich, warum es ja in Europa und an anderen Ecken und Enden kriselt, ist ja einfach, weil das Vertrauen flöten gegangen ist. Und Vertrauen ist flöten gegangen, weil Dinge verabredet oder versprochen wurden, die nicht gehalten werden. Und dann ist es natürlich für die Leute ein Abfuck. Und das büßt dann das Vertrauen ein, diese Beispiele werden immer bemüht, aber wenn jemand 40 Jahre in eine Rentenkasse einzahlt und sich jetzt Sorgen machen muss, wie er irgendwie die letzten 20 Jahre seines Lebens über die Runden kommt, das ist natürlich schlecht. Und bei gleichzeitigen Milliardengewinnen von ein paar wenigen, also da ist einfach so eine gewisse Ungleichheit. Und letztendlich den Ansatz, den Lieber von Acker vertritt, ist eben nicht, okay, das ist alles böse und wir müssen dagegen kämpfen, sondern versuchen da spielerisch mit umzugehen, um so positiven Einfluss zu nehmen. Und wie gesagt, wenn du mich eingangs fragst, was muss eine Führungsperson haben, und da glaube ich, ist es wurscht, ob die ein Vorstandsvorsitzender von einem DAX-Konzern ist oder ein Kanzler oder ein Präsident von einem Land oder ein Familienoberhaupt oder von einem Tribe oder so. Also die Leute müssen einigermaßen der Führungskraft vertrauen und sagen, okay, wenn die was sagt, dann stimmt das auch. Oder zumindest gibt sie sich allergrößte Mühe, das umzusetzen und nicht so Fähnchen im Wind mäßig.
Ja, also so Vertrauen ist ja auch keine Einbahnstraße, ne? Man muss ja jemandem vertrauen, um auch Vertrauen zurückzuerhalten. Ja, das,
da gibt es ein schönes Buch hier, Flores heißt der Typ, Building Trust.
Building Trust.
Building Trust in Business, Friendship and Relationship oder sowas. Fernando Flores. Und da sagt er nämlich genau das. Das ist keine Einbahnstraße, sondern das ist eine Wechselwirkung. Also das, man kann es nicht erzeugen oder erzwingen, sondern das geht nur im Zusammenspiel zwischen den Personen.
Es ist so witzig, du nimmst immer die Fragen schon vorweg. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, wir kommen jetzt in die kurze Frage-Antwort-Runde. Das ist so der Schluss des Interviews. Und drei Fachbücher, Sachbücher oder auch Fiction gerne oder Filme, die jeder mal gelesen bzw. gesehen haben sollte. Ich habe jetzt Building Trust schon mal mit aufgeschrieben.
Okay, Building Trust, genau. Dann von das Labyrinth der Lichter.
Mhm.
Ein sehr, sehr gutes Buch.
Worum geht's da? Erzähl.
Also, das spielt in Barcelona, hat sehr viel spanischen Bürgerkrieg und so ein bisschen Franco-Diktatur als Frame-Setting, aber es ist einfach eine Hommage an die Stadt und die Sprache. Es ist einfach sehr, sehr schön und literarisch geschrieben und die Charaktere sind so hervorragend gezeichnet und einfach, man lernt was über eine geschichtliche Epoche oder über eine geschichtliche Ecke, wo ich zumindest sehr wenig drüber wusste, spanischer Bürgerkrieg und Franco-Diktatur in Spanien, so das Barcelona der 60er Jahre in dem Fall, also noch mehrere Bücher, aber genau, und ja, hochinteressant und vor allem total schön.
Ja, sehr gut, das ist doch ein toller Tipp. Einen hast du noch frei, einen Tipp.
Einen habe ich noch
frei. Einen hast du noch.
Hättest du mir mal vorher sagen müssen, da hätte ich mir was überlegen können.
Nö.
Wenn mich jetzt so ad hoc fragst, dann...
Kann auch gerne ein Film sein.
Ich bin tatsächlich nicht so der Filmgucker. Also
oh, okay.
Ich gucke schon immer mal wieder einen Film, aber die kann ich mir immer nie merken.
Oder ein Buch über Führung, wo du sagst, so, das ist auch nochmal, das fand ich gut.
Also, Buch über Führung ist so diese Führungsstil der Jedi von Michael Fuchs, auch nicht schlecht.
Ah, Führungsstil der Jedi, das kenne ich gar nicht. Das klingt so, als ob ich das jetzt auch demnächst mal lesen müsste.
Genau, also da ist sehr viel über, also so auch Archetypen, sehr viel Jung auch mit verwurstelt und sehr viel auch Kraft der Mythen und von daher Jedi, so ein bisschen der Sterne, also quasi die großen Geschichten, genau.
Ja, spannend, also das klingt gut. Die werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen. Drei Persönlichkeiten, die dich persönlich geprägt und beeindruckt haben und warum?
Also ich finde Pippi Langstrumpf ziemlich weit vorne.
Sehr gut.
Ich lese gerade auch meiner Tochter vor und entdecke das gerade wieder neu und es ist einfach mega cool. Die ist einfach geil, drauf und dann auch in der Abgrenzung zu langweiligen Tommy und Annika, die auch so ein bisschen vielleicht den durchschnittlichen Gesellschaftsteilnehmer so vielleicht widerspiegeln sollen und ja, also genau, Pippi Langstrumpf, dann finde ich, ja, Nelson Mandela auf jeden Fall ganz weit vorne und ja, da kannst du jetzt, und irgendwie, also Sportler, also da kannst du jetzt irgendwelche dir aussuchen. Es gibt so viele Sportler, die mich begeistern oder die ich cool fand als Kind oder auch jetzt. Also
Sag mal, okay, Sportler kann man so nehmen, klar. Warum Sportler? Was fasziniert dich an denen so im Grundsatz? Da ist ja meistens so ein Kern dabei.
Also also Mannschaftssportler faszinieren mich, weil sie halt letztendlich gerade, auch wenn das herausragende Einzelkönner sind, sind die doch auf ihre Mannschaftskollegen angewiesen, weil wenn der Top-Stürmer keine guten Flanken bekommt, steht er auch relativ doof da, oder selbst wenn der vorne seine 10 Buden macht bei jedem Spiel, aber der Torwart halt 11 immer reinlässt, wird er auch nicht so erfolgreich spielen. Mhm. Und auch ein bisschen dieses Disziplin-Ding, also quasi sich ein Ziel zu setzen und da halt dann auch drauf zu trainieren, dass meistens die Sportler doch auch einen gewissen Körperbewusstsein mitbringen. Und wenn es gute Sportler sind, dann einfach auch Fair Play. So, mhm. Das ist so ein bisschen das Konglomerat oder so, dieses Leistungsdriven, aber trotzdem nicht so ein engstirniger, verbohrter Charakter.
Mhm. Kannst auch Arschlöcher sagen. Das mag, also hier in dem Podcast macht das nichts. Ja, das war's schon. Also so, damit bin ich schon am Ende. Wie kann man euch erreichen, wenn man spenden will, bei euch aktiv werden will? Erzähl dazu doch nochmal kurz was.
Genau, also wir freuen uns natürlich über Spenden. Die sind bei uns natürlich steuerlich absetzbar. Einfach auf die Homepage gehen, vivaconagua.org. Da kann man spenden, da kann man Fördermitglied werden, da kann man sich eintragen zum Mitmachen, wenn man einer dieser Crews aktiv werden möchte. Das geht als Spenden geht als Unternehmen, Spenden geht als Einzelperson, und damit vergrößern wir die Community. Wir werden weiterhin mit den universellen Sprachen Musik, Sport, Kultur, Kunst, Wasser- und Wash-Projekte weltweit unterstützen und freuen uns da über jeden Euro, der uns dabei empowert, diesem Ziel, der Vision Alle für Wasser, Wasser für alle ein Stück näher zu kommen.
Ja, nochmal vielen Dank an Tobias Rau für dieses wunderbare Interview. Das Interview ist schon ein bisschen älter. Ich habe es jetzt noch einmal neu für dich zusammengeschnitten, weil ich glaube, dass da wahnsinnig viel drin ist für Neuführungskräfte, aber eben auch für Heti und Pleti, Otto Normalverbraucher oder Kreti heißt es, glaube ich. Ich weiß es gar nicht so genau. Anyway, da ist wahnsinnig viel drin, und lustigerweise ist das ein Interview, was vor Corona aufgenommen wurde, und Viva Con Agua wusste damals schon, wie man vernünftig remote arbeitet. Das ist doch verrückt, oder? Mein Name ist Anja Niekerken, das war der Natural Leadership Podcast. Ich freue mich über Bewertungen auf allen Plattformen und bleibt mir gewogen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.